Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen zur Plattform Radio Free FM. Es ist 16 Uhr und wieder einmal die Plattform auf diesem Sender zu dieser Sendezeit. Mein Name ist Michael Trost und das Thema in der heutigen Sendung ist die AG West, eine soziale Institution, ein Verein hier im Ulmer Westen. Und bei uns zu Gast ist der geschäftsführende Vorstand der AG West, der Markus Kienle. Herr Kienle, ganz herzlich willkommen heute Nachmittag hier im Radio.
Ja, freue mich. Vielen Dank.
Wir freuen uns, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben und wir dann eine Stunde über die AG West, über alles das, was Sie dort tun, im Programm, im Angebot haben, ein bisschen mehr erfahren können. Wir machen es immer so am Anfang, machen wir eine kurze Vorstellrunde, damit der Gast einfach ein bisschen den Hörern auch erzählen kann, wer er ist, was er macht und einfach mal so kurz vorab ein paar Infos vermitteln kann. Ich meine, man kennt Sie, glaube ich, in Ulm auch ganz gut, aber einfach vor diejenigen, die Sie noch nicht kennen, einfach so das Wichtigste vorweg, was Sie eben denken, was man ja schon mal wissen sollte.
Ja, gut, mein Name ist Markus Kienle, da haben wir schon drüber gesprochen. Ich wohne seit 30 Jahren am Kuhberg, war ja einige Jahre im Ulmer Gemeinderat und bin derzeit als Sozialplaner bei der Stadt Ulm beschäftigt und sozusagen im Nebenjob mache ich die Geschäftsführung der AG West, Stadtteilverein im Ulmer Westen. Ein Netzwerk von 35 Einrichtungen und Vereinen, die sich zu einem Stadtteilverein zusammengeschlossen haben. Da kommen wir ja später vielleicht noch drauf. Werd nächstes Jahr 60 und macht es jetzt in der AG West. Ich hab's jetzt ehrlicherweise vorher nicht nachgeguckt, vielleicht so 15 Jahre ungefähr. Mhm. Ja, kann man so sagen. Und ist sozusagen mein Herzblutverein. Deswegen habe ich den auch immer gemacht, auch während ich bei der Stadt beschäftigt war und bin, weil ich denke, so ein Stadtteilverein, der prägt ein Quartier, ein Stadtteil, wie es sonst kaum eine Möglichkeit gibt, sowas hinzukriegen.
Ja, das heißt, das ist ein ganz wesentlicher, sagen wir mal, Zeitfaktor in Ihrer Freizeit, wenn Sie jetzt nicht gerade für die Stadt arbeiten, dass Sie dann für die AG West dann tätig sind. Also Haupt, sagen wir mal, Beschäftigung in der Freizeit, oder?
Ja, es ist ein kleiner Stellenanteil, sind 20% Stellenanteile, die damit verbunden sind. Also so eine Teilhauptamtlichkeit, wie auch immer. Aber gut, es ist durchaus etwas mehr Zeit als diese 20%. Mhm. Aber es ist immer auch so eine Mischung aus Ehrenamt und Hauptamt. Ich mache da so keine so großen Unterschiede. Manche tun in ihrer Freizeit, was weiß ich, Modellflugzeuge bauen. Kann man tun, ist jetzt nicht so meins. Ich beschäftige mich da jetzt eher mit der AG West.
Mhm. Jo. Dann gucken wir einfach vielleicht ein bisschen zurück. Die AG West, wer hat die denn wann gegründet? Und ja, also vielleicht auch aus welchen Ansätze,
Motiven.
Aus welchen Motiven, genau. Was ist so die Geschichte?
Ja, das war Anfang der 90er, ich glaube 91 wurde so ein Arbeitskreis West gegründet. Da haben sich Mitarbeitende aus verschiedenen Jugendhilfe, sozialen Einrichtungen in Ulm zusammengetan und haben überlegt, ob sie nicht gemeinsam mehr bewirken können für die Jugendlichen damals. Das war sozusagen stand im Zentrum für die Kinder und Jugendlichen im Stadtteil. Und haben dann 1995 festgestellt, oder ein bisschen vorher natürlich, weil das muss man ja alles vorbereiten, festgestellt, dass man am besten dann doch einen Verein gründet, weil wir damals dann auch schon Zuwendungsempfänger waren. Wir haben uns mit Schulsozialarbeit beschäftigt, mit mobiler Jugendarbeit beschäftigt, mit interkultureller Erziehung im Kindergarten. Und wenn es mal darum geht, Spenden zu akquirieren oder auch städtische Gelder für bestimmte Projekte entgegenzunehmen, dann war klar, wir brauchen eine Vereinsform. Wir brauchen eine institutionelle Form, damit wir dann auch anerkannt werden als Träger der Kinder- und Jugendhilfe. Das macht's dann einfacher. Und so haben sich dann Ja, über die Zeit wurden es 35 Institutionen und Vereine im Ulmer Westen, also von den Schulen über die Wohlfahrtsverbände, über den Kuhbergverein, die AWO, den ASB, über die Sanierungstreuhand, über einfach jeder, der irgendwie im Ulmer Westen aktiv ist, Kirchengemeinden, wurde dann Mitglied in diesem Netzwerk, in diesem Stadtteilverein.
Das heißt, es ist ein Verein, aber jetzt nicht nur mit Personenmitgliedern, sondern denen wiederum Institutionen Mitglied sind, also ein Oberverein, der wiederum andere Vereine auch sozusagen unter sich vereint. Kann man das so grob sagen?
Oder ja, das kann man.
Programmstrukturen irgendwo mit dem gemeinsamen Zeug, also Verein der Vereine und wahrscheinlich auch Einzelpersonen dann zur Mitgliedschaft irgendwo hat.
Oder? Ja, man kann Fördermitglied werden, das steht aber tatsächlich nicht im Vordergrund. Es ist ein Verein der Vereine, der dort dieses Netzwerk institutionalisiert hat. Und dieser Verein der Vereine wiederum hat dann wieder eigene Einrichtungen, Institutionen und Projekte, die dieser Verein dann tut.
Ja, okay. Nochmal kurz in die Historie zurück. Gab es jetzt irgendwo dort einen nennenswerten Gründungsvater, Väter, oder sind Sie das auch, den man vielleicht nennen muss, der vielleicht irgendwo diese Initiative hatte, in der vielleicht hervorgehoben werden muss? Gab es irgendeine Person oder waren es halt ein paar, die sich zusammengefunden haben, bei der Sie wahrscheinlich in der Gruppe auch dabei waren? Oder?
Ich war da nicht dabei. Ich bin da später dazugekommen. Das kann ich jetzt gar nicht für mich reklamieren. Es war ganz aktiv der Mädchen- und Frauenladen Sieste mit der Frau Regel-Rehner und mit der Frau Kaplan. Mhm. Es war von der Stadt der Harald Bernhard Steinert, der damals schon beim kommunalen sozialen Dienst unterwegs war. Es war von der Arbeiterwohlfahrt, die Karin Schwarz, ehemals auch SPD-Stadträtin. Ich kriege jetzt ehrlicherweise nicht mehr alle 7 Gründungsmitglieder zusammen. Da habe ich jetzt vorher auch nicht nachgeguckt. Also alle, die jetzt zuhören und nicht genannt wurden, mögen mir das bitte sozusagen bitte verzeihen. Ja.
Also die waren auf jeden Fall aus den verschiedensten Gründen, Motiven, diejenigen, die dann die Idee dazu hatten. Und gibt es dann irgendwie sowas wie eine Art, ja, sagen wir mal, Gemeinde oder Zentrum oder irgendwas, wo man sich dann zusammen, oder wo auch die vielleicht heute Entscheider oder die Planer man zusammen drin spricht, gibt es so eine Location, so eine Lokation, wo der Verein sagt, das ist hier unser Treffpunkt, oder ist das so?
Also Vereinslokal wäre jetzt sozusagen die falsche Begrifflichkeit. Ja. Der Verein hat sicher nochmal einen richtigen Schub genommen. Also es gibt so ein paar Meilensteine auch der Entwicklung dieses Vereins. Ein wichtiger Meilenstein war sicher das Jahr 2000, als die Stadt uns beauftragt hat, das Weststadthaus als Betriebsträger zu übernehmen und dort für das Programm und die Gestaltung zuständig zu sein. Das ist jetzt nicht ein Vereinslokal. Es ist tatsächlich ein Bürgerzentrum. Es ist Teil der Strategie der Stadt im Rahmen des Dialogmodells in allen 5 Stadtteilen Bürgerzentren zu installieren. Sie kennen vielleicht das Bürgerzentrum am Eselsberg, das Bürgerhaus Mitte, ja, den Bürgertreff Böfingen, in Wieblingen, das damals hieß es noch Sozialzentrum, was ja schon in den 80ern gebaut wurde, gemeinsam mit den beiden Kirchen. Und das Weststadthaus war vor dem Bürgerhaus Mitte, das war dann sozusagen das Letzte, als man das Gemeindehaus Schaffnerstraße übernommen hat als Stadt und zum Bürgerzentrum umgebaut hat, war das Weststadthaus sozusagen ein Baustein in dieser Strategie. Das war ein wichtiger Meilenstein, kann man schon sagen. Dann hatte das Ganze irgendwie auch einen Ort und es hatte Räumlichkeiten, in denen auch was stattfinden konnte und hat sich dann sukzessive weiterentwickelt. Vielleicht muss man, bloß damit man so eine Vorstellung kriegt, der Verein hat ungefähr einen Umsatz von 1 Million im Jahr und es arbeiten jetzt für den Verein der Vereine in den verschiedenen Projekten rund 35 Menschen mit unterschiedlichen Stellenanteilen und rund 200, 250 Ehrenamtliche in den verschiedenen Projekten. Und damit sind jetzt nicht all diejenigen gemeint, die ehrenamtlich in den 35 Vereinen und Institutionen unterwegs sind. Das kommt, wenn man das Gesamtpotenzial in der Weststadt berechnet, noch dazu. Das sind jetzt nur die in den Projekten des Vereins der Vereine, der AG West selber aktiv sind.
Ja, oder schon eine ganz erhebliche Anzahl. Wissen das eigentlich, also gerade wenn es mal die umfasste vielleicht Fläche, die zu der AG West oder räumlich oder dazugehören beim Vergleichen, ist das, wenn man jetzt mal Ulm betrachtet, die Karte und die Fläche, die vielleicht von der AG West betreuungs- oder sagen wir mal zuordnungsmäßig abgedeckt wird, jetzt gegenüber den anderen Vereins- oder Gruppen oder Zentren, die wir genannt haben, so vom Gefühl ist das ein größerer Block, oder?
Naja, grundsätzlich ist es der Sozialraum West, wie wir also in Ulm sagen, im Rahmen der Sozialraumorientierung wurde Ulm ja eingeteilt in 5 Sozialräume. Das ist Böfingen, dann noch mit den beiden Ortschaften Leer und Mähringen. Das ist der Eselsberg, alter und neuer Eselsberg. Es ist Wieblingen mit den südlichen Ortschaften. Es ist die Weststadt auch mit einem Teil der südlichen Ortschaften. Da gehört jetzt, sagen wir mal, organisatorisch Söflingen mit dazu. Die wollen das jetzt nicht in jedem Fall immer so hören, sondern sie fühlen sich natürlich mit noch einer gewissen Eigenständigkeit behaftet. Deswegen werde ich jetzt da mir nicht das Maul verbrennen. Also jedenfalls die Weststadt und dann natürlich Mitte-Ost als Innenstadtbereich gemeinsam mit der Oststadt. Das sind diese 5 Sozialräume und die AG West fühlt sich zuständig für den Ulmer Westen.
Okay.
Inwieweit wir würden jetzt nie dem Vorstadtverein in Söflingen irgendwie in die Quere kommen. Da arbeiten wir mittlerweile auch gut zusammen. Und nur um das zu komplementieren, in diesen 5 Sozialräumen gibt es dann in den 5 Stadtteilen ja die regionalen Planungsgruppen. Das ist dann wieder ein Extrathema, war wohl auch die Nina Leinmüller hier schon mal da aus Böfingen.
Ja.
Das ist ein Extrading. Wir sind vielleicht, wir beschränken uns im Wesentlichen auf den Ulmer Westen, machen aber zum Beispiel das Projekt Ulmer Babytasche, wo wir alle Haushalte besuchen, wo ein Kind auf die Welt kommt in Ulm. Das machen wir jetzt im Auftrag der Stadt für die ganze Stadt. Also da gehen wir dann auch ein bisschen raus aus dem Ulmer Westen.
Mhm. Der Ulmer Westen, kann man so grob sagen, ist jenseits der Bahnlinien.
Also genau, jenseits B10, Bahnlinie. Jenseits der Bahnlinie, weil das Dichterviertel gehört auch noch zum Ulmer Westen.
Ja.
Mhm. Und also zumindest statistisch gehört auch der Bereich rund ums Roxy. Arsenalstraße da hinten gehört auch noch zum Westen in der Einteilung, in der Stadtvierteleinteilung der Stadt und geht dann ja bis nach Söflingen.
Ja, okay. Also schon ein relativ großer Raum. Und
das sind 20.000 Leute, die da wohnen.
Das wäre genau auch die Frage gewesen, wie viele Menschen damit etwa dann erreicht werden oder wo man sagen kann, die sind dann irgendwo in den verschiedenen Vereinen, in den 35, die dann bei der AG West untergeordnet sind, dann auch irgendwo angesprochen oder beteiligt. Also schon ein relativ großer Kreis und viel auf jeden Fall, was dann auch an Angebot da ist, um gleich aber draufkommen. Also auf jeden Fall, es gibt das seit der Zeit. Gibt es denn, wenn man das mal mit anderen, den anderen Sozialbereichen vergleicht, grundsätzlich dann auch so eine AG, in der, also von Böfingen wüsste ich das jetzt nicht, auch zum Beispiel 30, 35 oder andere Vereine untergeordnet dabei sind? Oder ist das wirklich von der Struktur, vom Muster und sagen wir, von der Breite des Angebots in der AG West dann doch schon ein bisschen gegenüber den anderen herausragend? Oder?
Ja, es wird schon sagen, dass es herausragend ist. Wenn Sie jetzt gerade Böfingen ansprechen, da hat sich kürzlich ein Stadtteilverein gegründet. Also das heißt, dieses Modell, dass man sich als Stadtteil auch nochmal als Verein organisiert, das ist durchaus auf dem Vormarsch. Es gibt Überlegungen am Eselsberg dahingehend. Es gibt in Wieblingen den Verein Phoenix, der so ein Stück weit so eine Rolle einnehmen möchte und in vielen Bereichen auch einnimmt. Also das heißt, dass dieses Modell, ich sag's immer so ein bisschen, ist auch so eine Form von Private-Public-Partnership, also so eine gute Zusammenarbeit zwischen Stadt, öffentlicher Hand auf der einen Seite und Zivilgesellschaft auf der anderen Seite, die sich dann auch wieder organisiert. Und da kann man relativ gut zusammenarbeiten, weil so eine städtische, kommunale Struktur hat so ihre Eigenheiten und ein Verein und eine Zivilgesellschaft hat ihre eigenen Eigenheiten. Und wenn das zusammenwirkt, dann kommt, glaube ich, was Gutes raus für die Menschen.
Und offensichtlich funktioniert ja, wenn es doch schon dann jetzt über 30 Jahre Bestand hat und ich sehe, so vom Angebot dann auch sehr viel zu bieten hat, scheint es ja doch dann sehr positive Resonanz aus Seiten der Menschen in dem Stadtbereich zu geben.
Genau, das hat sich dann auch Stück für Stück weiterentwickelt. Man muss, glaube ich, für den Ulmer Westen sagen, weil wir da schon auch privilegiert sind. Das heißt, wir sind jetzt seit knapp 24 Jahren in verschiedenen Städtebauförderungsprojekten mit drin. Das hat angefangen mit der sozialen Stadt. Für den einen oder die andere vielleicht auch ein Begriff. Und die soziale Stadt war und ist natürlich vor allem im Bauprogramm, muss man sagen. Natürlich, klar, du hast als Privater Zuschüsse gekriegt, wenn du da entsprechende Dinge umgebaut hast. Der öffentliche Raum wurde neu gestaltet, gerade der Platz auch vor dem Weststadthaus, den viele kennen. Wir nennen ihn so ein bisschen Platz der Vielfalt. Da ist ganz viel entstanden, aber verbunden mit diesen baulichen Städtebauförderungsmaßnahmen gab es immer auch Geld für nicht-investive Maßnahmen. Und davon hat die AG West schon extrem profitiert. Davon profitieren wir heute noch von nicht-investiven Maßnahmen. Das heißt, wir bekommen unsere Zuschüsse nicht nur von der Stadt, sondern durchaus auch vom Land und vom Bund, neben auch einer guten Anzahl an Spenden, die wir verschiedene Bereiche haben. Also da sind wir schon privilegiert, auch gegenüber den anderen Stadtteilen. Das ist jetzt nicht nur unser Verdienst, sondern wir haben da tatsächlich auch Glück. Das läuft jetzt aus und da werden wir sehen, wie es weitergeht.
Ich habe hier mal so gerade ein bisschen, damit man einfach das Engagement versteht, rausgesucht. Hier, das steht auf der Website, da steht drin die Vereinsziele. Da lese ich, Ziele sind die Förderung der Jugendhilfe, der sozialen Arbeit und Bildungsarbeit in der Weststadt und Zöflingen. Also geht es vor allem darum, wenn ich das richtig verstehe, Kinder, Menschen irgendwie mit zu fördern, Jugendliche zu fördern, soziale Arbeit, Bildungsarbeit, also auch mit Bildung voranzubringen, also auf jeden Fall das Engagement, die Leute in der Freizeitgestalt zu ermöglichen, Bildung, soziales Zusammenkunft, also im Prinzip Menschen verschiedener Kulturen und Herkunft zusammenzubringen. Ich glaube, das umreißt so ein bisschen die originäre Zielsetzung des Vereins oder der Institution
AG. Ja, das kann man so sagen. Wir würden meine Satzungen, die haben ja auch eine lange Beständigkeit und heute würde man das eine oder andere in der Begrifflichkeit anders fassen. Also es geht tatsächlich viel um das Thema Begegnung. Ganz unterschiedlicher Menschen, also heute würde man von einem inklusiven Stadtteil reden, der so ein bisschen unser Ziel ist. Inklusive Begegnungsorte auf der einen Seite. Es geht um Gemeinwesenarbeit, also niederschwellig den Menschen Unterstützung anzubieten, ohne dass wir jetzt im Großteil hier jetzt soziale Arbeit im klassischen Sinne leisten, sondern wir sind die ersten Ansprechpersonen in vielen Bereichen, in unseren drei Cafés, in der Jugendfarm, in der Babytasche, in all unseren verschiedenen Aktivitäten. Vielleicht fangen wir mal oben an am Kuhberg. Die Jugendfarm ist, glaube ich, schon vielen auch ein Begriff. Die haben wir vor einigen Jahren dann übernommen, zwar ein eigenständiger Verein, dem immerhin gibt's die Jugendfarm seit 42 Jahren, eine der ältesten Einrichtungen hier in Ulm. Und es ist ja immer auch, wird immer ein bisschen schwieriger für eigenständige kleine Vereine in diesem doch aus schwierigeren Umfeld zu bestehen. Und dann hat der Verein Jugendfarm sich an uns gewandt als AG West, ob wir zukünftig als Träger fungieren wollen, was wir seitdem tun. Also die Mitarbeiter sind bei der AG West angestellt. Wir sind in gutem Austausch, wie das dort alles funktioniert. Also das ist so die Jugendfarm für Kinder von 6 bis 12 mit dem Schwerpunkt offener Betrieb unter der Woche, dann an 10 Wochen eine kontinuierliche, auch verlässliche Ferienbetreuung und dann immer wieder auch Kindergartengruppen und vor allem eine gute Zusammenarbeit mit dem Ganztagesschulbereich dann am Nachmittag. Mhm. Das vielleicht in aller Kürze. Es gibt Pferde, Schweine, Hühner, Schafe, Ziegen. Jetzt habe ich sicher irgendwas vergessen. Also so, das ist sozusagen die Jugendfarm und mit dem zweiten Bereich, wir gehen jetzt das alles ein bisschen kürzer durch, weil ich würde jetzt gern an dieser Stelle kurz das Kaufhaus Siegle, Haus der Dinge erwähnen, sozusagen eins unserer neuesten Projekte, das jetzt immerhin heute, deswegen sage ich das heute um 19 Uhr, sein sein vierjähriges Jubiläum feiert. Die waren ja kürzlich auch, die Frau Schmücker war, glaube ich, kürzlich auch in der Plattform. Deswegen brauche ich darüber nicht viel zu erzählen. Soziales trifft Nachhaltigkeit. Und das vierjährige Jubiläum hat auch unser Kunstschaufenster, wo bisher 20 Künstlerinnen und Künstler aus Ulm und Umgebung ihre Werke, ich sage immer, 24/7 präsentieren können, weil wir da 7 Meter Schaufensterfläche haben, wo man sich als Künstlerin und Künstler präsentieren kann. Weiterer Punkt ist unser Projekt Babytasche. Auch da kann man jetzt eine Stunde füllen damit. Das Ziel der Babytasche ist, dass wir besuchen tatsächlich alle Familien, wo ein Kind auf die Welt kommt in Ulm. Das sind 1200 so ungefähr im Jahr. Haben wir auch eine ganz gute Quote, über 85%. Da kommt dann auch der Kontakt zustande. Unsere Mitarbeiterinnen gehen dahin, erzählen, also erstmal begrüßen sie den neuen oder die neue Erdenbürgerin natürlich, klar, als neues Mitglied der Stadt Ulm und der Zivilgesellschaft. Und zum anderen gibt's einfach wichtige Tipps rund um das Thema Geburt und Aufwachsen. Man kann auch, wenn man die eine oder andere Herausforderung sieht, sich an die ausgebildeten Sozialpädagoginnen wenden, und wenn es einen weiteren Beratungsbedarf gibt, dann ermöglichen wir dies. Also so im Rahmen der frühen Hilfen, also in diesem Jugendhilfebereich. Was wahrscheinlich mit das Bekannteste ist mittlerweile bei der AG West, ist das Café Canapé. Das ist, glaube ich, vielen bekannt. Das Café Canapé, wir haben uns ja nicht gegründet, um Cafés zu betreiben, muss man vielleicht einfach auch nochmal dazu sagen, sondern wir haben über die Jahre festgestellt, dass ein Café ein wunderbarer Begegnungsort ist, um viele Menschen zusammenzubringen. Und Cafés, wie wir sie betreiben, da kostet dann der Kaffee halt 1 Euro oder 1,50 €. Es gibt für 3,50 € was zu essen. Also das heißt, bei uns haben alle einen Platz, ob sie jetzt wenig Geld haben oder viel Geld. Und die mit viel Geld, die zahlen dann auch mehr. Das ist ein System, was im Canapé relativ gut funktioniert. Und das weitere Wichtige ist, dass wir im Canapé einfach auf der Seite derer, die dort arbeiten, und auf der Seite derer, die dort konsumieren, die dort sich begegnen, Menschen mit Behinderung haben, psychische, körperliche Behinderung, mehr Menschen aus allen Kulturen, es sind Flüchtlinge mit unterwegs. Und es sind aber auch die Mitarbeitenden der umliegenden Firmen, die dort essen. Es sind ganz, es gibt eine Architektin, die einmal Mittwochmittags dann dort arbeitet, um das als Ausgleich zu ihrer normalen Arbeit zu haben, dort ehrenamtlich tätig sind. Und daraus entstanden ist ein zweites Café im Dichterviertel, das Café Blau, wo jetzt ein Brückencafé dazugekommen ist. Gerade das Dichterviertel ist so ein Standort, den wir gerade nicht neu entwickeln, aber weiterentwickeln mit sozialer Arbeit. Wir haben jetzt dort ein Spielmobil aufgestellt, um auch mit Kindern und Familien besser kommunizieren zu können, und betreiben dieses Brückencafé. Also das ist, glaube ich, so ein weiterer Punkt. Und jetzt nenne ich noch eins und dann mache ich mal eine Pause. Wir haben vorher vom Weststadthaus geredet. Das Weststadthaus als Bürgerzentrum hat sich immer weiterentwickelt, und nicht zuletzt über die Städtebaufördermaßnahmen ist es uns dann gelungen, die Kaffeezeit dort einzurichten, auch ein Café im Bürgerzentrum. Das gibt's jetzt auch nicht überall, und vor allem im großen Außenbereich mit einem Spielmobil, wo 2x in der Woche offen ist, und also einer unserer Kuhs, auf die wir ganz stolz sind. Dienstags ist jetzt immer Quartiersmarkt dort, also sozusagen ein Wochenmarkt vorm Weststadthaus. Dann kann man dort einen Kuchen essen, einen Kaffee trinken, kann sich was einkaufen für die Woche. Also auch Markt ist ja Begegnung. Neben der Nachhaltigkeit ist es einfach auch Begegnung. Und ich glaube, jetzt mache ich mal an der Stelle eine Pause, damit die Hörerinnen und Hörer sich ein bisschen erholen können. Und dann
wir können ja vielleicht nebenbei auch mal, da gibt's ja auch Informationen im Internet, vielleicht einfach mal eine Website oder die Website sagen, wo man zu AG West Online auch was nachlesen kann. Dann können die Hörer, die jetzt zwischendrin einfach auch mal gucken wollen und sich mal informieren wollen über das, was wir sprechen, die URL sagen.
Also wir haben eine Website, www.agwest.de. Sagen wir mal so, das ist jetzt sicher nicht unser Highlight. Wir verbringen unsere Zeit eher gerade in unseren Projekten, als sich damit zu beschäftigen. Aber die Grundinfos sind drauf. Das ist ganz gut, das am Computer zu machen, weil ich glaube, Smartphone und Tablet fähig ist es nur am Rande. Das ist eins der Projekte, die wir irgendwann mal angehen müssen, aber irgendwie leben wir ja von der analogen Begegnung in unseren Einrichtungen. Deswegen kann ich sagen, ist das Digitale bei uns jetzt nicht ganz oben angesiedelt.
Man könnte eigentlich sagen, das ist der Gegenentwurf zu der laufenden Digitalisierung, wo die Leute nur noch vom Computer sitzen, sondern eigentlich ist doch denn die AG genau das Gegenteil, nämlich Leute kommen zusammen, Kaffee, Leute setzt zusammen, unterhaltet euch. Das ist ja eigentlich eher klassisches, analoges Zusammentreffen. Und also ein bisschen anders.
Ja, die Mischung macht's. Ich glaube, dass will jetzt gar nicht sagen, das eine ist besser wie das andere, aber ich glaube, dass das eine ohne das andere nicht funktioniert. Das heißt, natürlich chattet man alles in Ordnung. Ich gehöre jetzt nicht zu denen, die sagen, das ist irgendwie des Teufels und macht alles kaputt. Ich stelle eher fest, dass viele Menschen, die digital unterwegs sind, durchaus auch gerne analog unterwegs sind, dass sich das überhaupt nicht ausschließt. Aber wir stellen schon auch fest, dass es nicht zuletzt auch bei den Menschen, die bei uns in den Cafés sitzen, in den Begegnungsorten sich versammeln, wir schon aufpassen müssen, dass es sich nicht so eine digitale Exklusion gibt. Also das heißt, wir stellen schon fest, dass da auch eine breite Kluft entsteht und wir schon schauen müssen, dass wir bei den ganzen Digitalisierungsangeboten auch irgendwie alle mitnehmen. Mhm. Das wäre ein extra Thema, machen wir heute nicht.
Ja, mal so vom Grundverständnis ist denn jetzt in dem betreffenden Raum, wie ist denn da eigentlich die Bevölkerungsstruktur? Sehr, sehr viele jüngere Leute oder sehr viele ältere? Also rein von der Betrachtung, von der Entstehungszeit, nehme ich an, dass dort auch sehr viele ältere Menschen wohnen. Oder was, wie ist denn die Weststadt so von, also ich meine, es gibt jüngere Stadtviertel, wo vielleicht ja jüngere Leute mit Kindern wohnen. Wie ist denn der Weststadtbereich eigentlich von der Zusammensetzung der Bevölkerung?
Also der Ulmer Westen ist ein wirklich spannend diverser Stadtteil. Mhm. Und zwar in allen Bereichen. Also es gab ja auch und gibt immer noch relativ viel Wohnungsbau. Das heißt, es sind auch in den letzten Jahren viele Menschen in die Weststadt gezogen, nachdem auch viele Betriebe weggezogen sind. Also man weiß es noch, Gummiwels, man weiß Käsebohrer vor vielen, vielen Jahren. Also die Weststadt war der Industrie Stadtteil Ulms, muss man ganz klar sagen. Es ist ein bisschen was ist übrig geblieben. Sie haben noch Firmen wie mittlerweile heißen sie, glaube ich, Hensoldt, früher hießen sie Telefunken und ganz AEG. Genau. Also wir reden hier nicht von vielen Firmen, sondern von immer der gleichen. Da ist gerade das ganze Magirus-Gelände hinten, da wo's Roxy entstanden ist, dann wo diese ganzen neuen Wohnungen entstanden sind, da beim Ziegelländeweg, Magirus. Also es gibt, und da sind überall neue Wohnungen entstanden, ist viel Wohnungsbau der UWS, der Städtischen Wohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft, und viel Wohnungsbau der Heimstätte als genossenschaftlichem Wohnungsbau. Mhm. Das heißt, wir haben eine bunte Mischung aus Jung und Alt. Wir haben auch Stadtviertel, die eher von Armut betroffen sind. Also wir haben sehr unterschiedliche Einkommen dort. Ich glaube, sie haben so am Kuhberg dann so diese Einfamilienhäuschen. Sie haben viel Geschosswohnungsbau. Und sie haben, weil man die Diskussion ja gerade in den Ortschaften führt, muss ich das noch geschwind loswerden. Sie haben auf einer Fläche, wo 5000 Leute wohnen, haben wir 400, 500 Flüchtlinge dort am Kuhberg. Das klappt alles wunderbar. Ich weiß nicht, warum man sich in Ortschaften drüber aufregt, wenn man jetzt 30 Flüchtlinge unterbringen muss. Das muss ich an dieser Stelle sagen. Bei uns fragt da auch keiner. Also da wird nicht so ein Tamtam gemacht. Die sind einfach da. Die werden integriert. Die sind bei uns direkt am Platz in der Moltke Straße. Am Weststadtplatz gibt es die Anschlussunterbringung für Flüchtlinge, in der Wagnerstraße, in der Magirusstraße, in der Römerstraße. Überall wohnen unter uns Geflüchtete aus allen Herren- und Damenländern. Und das funktioniert gut und das funktioniert integrativ. Und die sind in unseren Projekten mit dabei. Und das ist, was Zusammenhalt heißt.
Wir haben jetzt im letzten Blog ein klein bisschen über die verschiedenen Angebote, vor allem über das Thema Zusammensitzen, über das Thema verschiedener Cafés, verschiedener, muss man sagen, einfach Zusammenkunftsräume gesprochen. Es ist aber ja nicht nur ein Thema zusammensitzen, sich austauschen, sondern es geht ja auch darum, ein bisschen ja kulturelles Angebot zu liefern, zu ermöglichen. Mir fällt dann natürlich spontan auch gleich ein, weil ja dann auch in diesem Bereich immer vorgesagt, Sroxy ist zum Beispiel dort angesiedelt. Also ich glaube, es sind doch in dem Westernbereich auch von den Locations die ein oder andere, sagen wir, Kulturinstitution auch räumlich zu finden.
Ja, es gibt im Ulmer Westen eine ganze Reihe von Kultureinrichtungen, alteingesessenen Kultureinrichtungen, die aber in der Regel eine zentrale Funktion haben. Sie haben im Dichterviertel das Gleis 44. Sie haben dann in der Donaubastion das Roxy und natürlich viele andere Einrichtungen in der Donaubastion selber, von der Theaterwerkstatt. Dann haben Sie am Kuhberg haben Sie dann das Theater in der Bastion. Sie haben also, es gibt gerade in den Festungsräumen natürlich eine ganze Reihe von Kultureinrichtungen. Sie haben das KC. Wie heißt KCC in Söflingen dann? Und was, mit dem wir uns auch sozusagen als Verein der Vereine immer wieder beschäftigen, wie kriegen wir da jetzt noch Kultur hin, wo tatsächlich wir auch Menschen ansprechen können, die vielleicht in solche Einrichtungen erstmal gar nicht gehen. Also wir haben über viele Jahre im Café Canapé gab es immer Mittwochs Kulturabend. Mhm. Das heißt, da sind dann auch ganz viele Menschen da, die würden jetzt nie in irgendeine Kultureinrichtung gehen. Das hat jetzt coronamäßig etwas gelitten, aber jetzt geht's wieder los. Wir haben dann ganz neu angefangen, Kulturabende in unserem Brückencafé freiluftmäßig im Sommer im Dichterviertel. Dann haben Sie unser Kunstschaufenster, wo ich vorher schon mal erwähnt habe, wo man auch ganz niederschwellig einfach durchs Schaufenster mit wirklich ganz unterschiedlichen bildenden Künsten konfrontiert wird. Dann haben wir jetzt seit 3 Jahren den Kunstpool am Ehinger Tor. Das heißt, da hat uns die SWU, das ehemalige Fahrerhaus, überlassen, so als Zwischennutzung, bevor das Ganze dann neu gestaltet wird im Rahmen der Landesgartenschau.
Das wird weggelassen dann, oder?
Ich gehe davon aus, dass die Neugestaltung, also dass dieses Fahrerhaus die Neugestaltung nicht überleben wird.
Ja, ja.
Aber das ist auch Teil von Zwischennutzung. Da will ich gar nicht mit hadern. Zwischennutzung, wenn sie dann auch erlaubt und gefördert wird, bedeutet immer auch, dass es neben einem Anfang auch ein Ende gibt. Und
ja. Das sind aber überwiegend Bilder. Da war schon mal die
Mühe. Genau, das sind Fotos.
Und hat ihre Bilder hier vorgestellt. Das war ja genau dort. Also das ist eine überwiegende.
Das ist eine Galerie.
Das ist eine Galerie, ja.
Genau, das ist eigentlich, das ist ganz klassisch
eine Galerie. Ja.
Galerie, aber das finden dann auch vor dem Weststadthaus auf dem Platz, finden Sommerfeste statt. Wir waren jetzt ein großes Frühlingsfest am 13. Mai, wird es ein großes Frühlingsfest auf diesem Platz geben mit allen möglichen Beteiligten. Ja, also so findet Kultur nicht nur in der klassischen Kultureinrichtung statt, sondern Stadtteilkultur, Quartierskultur, so wie es in irgendeinem Kulturentwicklungsplan der Stadt Ulm mal gestanden hat. Man muss mit der Kultur auch zu den Leuten gehen, weil nicht in jedem Fall die Leute zur Kultur kommen. Also das heißt, wir müssen an den Orten, wo wir Begegnung haben, wo sich Menschen versammeln, wo Menschen miteinander unterwegs sind, genau dort auch Kultur präsentieren. Und das ist unser Versuch in diesen verschiedenen Einrichtungen, dass dort auch eine Kultur, dass Kultur dort eine Rolle spielt. Ich denke, das, also Kultur hat ja eng was mit Teilhabe dann auch zu tun. Kultur, soziales Teilhabe, das ist, sind verschiedene Seiten einer Medaille. Und das ist relativ noch nicht so weit gediehen bei der AG West, aber das ist so ein Punkt, wo wir durchaus auch weitermachen wollen. Mhm. Und da helfen uns natürlich auch Kulturschaffende, die sich da gemeinsam mit uns engagieren.
Also von daher ist relativ viel geboten. Auch hier ist im Prinzip doch wahrscheinlich dann für alle Bevölkerung, also ich meine Ältere und Jüngere, wahrscheinlich die Älteren gucken was anderes und hören was anderes als die Jüngeren, ist immer alles so ausgewogen, dass im Prinzip sich jeder angesprochen fühlt, egal welcher Generation er zugehörig ist, oder?
Ja, also ich bin ja auch ein großer Anhänger von Inklusion und alle ist für alles, aber machen wir uns nichts vor. Ich bin morgen zum 3 auch nicht im Gleis 44. Also das bedeutet einfach, dass es natürlich schon eine gewisse Ja, es muss was sein, was eine breite Bevölkerung anspricht, aber es muss auch nicht was sein, was alle anspricht. Ich glaube schon, dass nicht zuletzt in der Kultur und im Musikgeschmack und auch im Geschmack der bildenden Kunst unterschiedliche Menschen angesprochen werden, vielleicht manchmal an den gleichen Orten. Das macht dann durchaus Sinn. Mhm. Und man muss sich auch auf was einlassen, ob jetzt jung oder alt und mit unterschiedlichen kulturellen Herkünften. Aber wir haben jetzt nicht den Anspruch, jetzt alles für alle zu machen. Das Café Canapé ist auch kein Jugendhaus. Also man muss einfach auch sehen, dass es gibt ein Jugendhaus, das Jugendhaus Insel in der Weststadt. Es ist auch völlig okay, wenn Jugendliche ihre eigenen Räume haben. Also es muss nicht alles zusammenpassen. Also da denke ich, muss man es auch nicht übertreiben. Wenn das Ganze von gegenseitigem Respekt und Toleranz irgendwie getragen wird, dann dürfen auch mal die einen was haben und auch mal die anderen was haben.
Aber es heißt nicht, dass jede Location immer für alle was bietet, sondern es gibt insgesamt einfach eine gute Sortierung für die eine Generation oder für die einen Menschen hier, für die anderen ja da. Aber klar, Gleis 44 wird jetzt wahrscheinlich eine andere Generation zum Beispiel nicht so.
Die Menschen ändern sich ja auch. Ich meine, ja. Ich werde jetzt 60, sie werden das auch irgendwann. Wenn wir mal 70 sind, dann hören wir, ja natürlich, ich meine, wenn Sie heute auf ein Tote-Hosen-Konzert gehen, da sehen Sie, ja, also die heute vielleicht 80 oder 90 sind, hören vielleicht nur was anderes, aber Definitiv, dann ändert sich das ja total. Also das, was Sie heute in Seniorentreffs oder so haben, das verändert sich ja deutlich. Also das auch, man will auch nicht mehr so festgelegt werden auf irgendeine Alterszielgruppe. Also es gibt Interessensgruppen, die sich zusammenfinden und da spielt Alter eine Rolle, aber auch nicht mehr die Rolle, wie es vielleicht früher mal war.
Weil wir vorher das Thema geflüchtete Menschen angesprochen haben und insgesamt auch die verschiedenen, sagen wir mal, Nationalitäten, die irgendwo ja auch da sind, sind dann eben auch aus verschiedenen Kulturkreisen verschiedene Angebote. Also jetzt, dass zum Beispiel Menschen, die jetzt, was weiß ich, irgendwo, irgendwie bestimmte andere Interessen haben, zum Beispiel irgendein Volkstanz, der aus Serbien oder irgend sowas da, zum Beispiel gefragt ist, dann Betreibung oder aus Kroatien, dass es so ein Angebot gibt. Also sprich, gibt es ja für alle, die jetzt aus irgendwelchen Richtungen und aus irgendwelchen Kulturkreisen oder aus Europa irgendwo hier sind, dann auch ein spezielles Thema gibt, dass die sich auch finden?
Oder ist es alles? Also im Ulmer Westen gibt's ja quasi alles. Ich würde mal sagen, der Ulmer Westen ist der Stadtteil, der die meisten Religionsgemeinschaften hat. Das ist der Stadtteil, der die meisten Migrantenvereine hat, die dort ihre Vereinsräume haben. Wir haben jetzt hat gerade der alevitische Verein sein Gemeindezentrum eröffnet. Nicht weit davon entfernt ist TTIP. Dann hat es im Voruntra Kuber gibt es den HDB. Es gibt eine Unmenge von zivilgesellschaftlichen Organisationen im Ulmer Westen. Da trifft sich dann manches beim Westfest, also dieses Stadtteilfest dann auf dem Platz vorm Weststadthaus. Aber man ist nicht jeden Tag damit beschäftigt, die alle irgendwie zusammenzubringen, sondern es ist ja auch ein Plus, dass auch bei uns jeder seine eigene Kultur auch leben kann. Also das ist ja, glaube ich, auch was ganz Wichtiges. Hat ja auch was mit der eigenen Verwurzelung zu tun. Aber dass man dann immer wieder Berührungs- und Begegnungspunkte findet, das ist, glaube ich, das Spannende dann auch in so einem Stadtteil.
Wie ist das dann? Ich meine, wir haben jetzt gerade aufgezählt, es geht unheimlich viel im Prinzip in diesem Bereich, diesem Sozialraum. Ist dann schon ein bisschen so Ihrer Seite, dass Sie dann Übersicht wahren und auch gucken, dass jetzt alles einmal vernünftig aufgeteilt ist, dass nicht jetzt, sagen wir mal, 10 Jugendhäuser drin sind, aber zum Beispiel keine oder keine Sozial- irgendwo Institution, die jetzt für Alte ansprechbar ist. Also sprich, steuert man ein bisschen, da lässt man sich die Dinge entwickeln oder steuern und kontrollieren oder und stimmen sich die untereinander auch ab. Nicht, dass 10 Institutionen mit dem gleichen Angebot vielleicht da sind und von anderes Angebot gar nichts irgendwie. Also sprich, steuert man da ein bisschen oder lässt man sich einfach entwickeln?
Also wir steuern nicht. Ja. Natürlich ist es das Teil von Netzwerkarbeit zu gucken, wenn an verschiedensten Stellen Gleiches entsteht und man feststellt, ah, da könnte auch gut was zusammenpassen, dass man dann auch anspricht und dass man Menschen zusammenbringt, die in unterschiedlichen Bereichen unterwegs sind. Klar, und es ist ja auch natürlich ein Stück weit Aufgabe von Stadt, von Sozialraumplanung, dass man natürlich dort, wo die Kommune unterwegs ist und wo dann auch öffentliches Geld eingesetzt wird, da guckt man natürlich schon, dass man nicht 10 Sachen gleichzeitig macht, sondern dass es natürlich, jetzt gibt es ein Jugendhaus im Ulmer Westen, dann gibt es noch das Don Bosco in Söflingen, was ja kirchlich getragen ist. Und es gibt, manche wachsen dann im Imperium auf, okay, das ist jetzt vielleicht kein Jugendhaus klassischerweise, aber auch Jugendliche haben ja sehr unterschiedliche Formen der Peergroup-Entwicklung und der Orte, die sie sich dann auch nehmen. Wir haben einen wunderbaren Platz hinterm Westbad, die sogenannte Jugendecke, die auch damals in der sozialen Stadt entstanden ist, Freiluft mit Basketball und Tischtennis und Sitzgelegenheiten. Ja, Jugend ist im öffentlichen Raum, auch im Ulmer Westen, da gehören sie auch hin. Da knallt es dann auch manchmal, aber das ist dann auch Teil von Zusammenleben.
Wie sieht denn das aus, gerade auch vielleicht in Punkt Zielsetzung, Menschen zu integrieren, die vielleicht hier auch als geflüchtete Menschen bei uns sind und die Sprache noch nicht so können. Wie schaut es denn in Punkte Bildungsmöglichkeiten, also muss ja nicht hoch jetzt mit Bildungsabschlüssen sein, sondern irgendeine Weise dazulernen, sich auch damit integrieren können. Wie schaut's da aus? Was gibt's da an Möglichkeiten?
Also vielleicht muss man einen Punkt nochmal erklären.
Ja.
Es gibt diese 35 Mitglieder des Vereins. Die machen natürlich selbstständig von morgens bis abends in allen Bereichen Dinge, von denen wir jetzt gesprochen haben. Also die VH ist Mitglied, dann gibt's natürlich auch, das gibt es Tanzstudio der VH. Die VH macht im Weststadthaus Sprachkurse für Geflüchtete. Also das heißt, die sind immer eigen als Verein und Institution, Kirchengemeinde, Schule unterwegs. Und dann gibt's sozusagen die Dinge, die wir jetzt als Verein der Vereine machen, wo wir auch so ein bisschen gucken, gibt's irgendwo Lücken, können wir Möglichkeiten anbieten, die jetzt vielleicht da nicht stattfinden, können wir Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, wo es passt. Deswegen, wenn wir diesen Bereich Bildung, da haben wir tatsächlich immer wieder auch mal Lücken gefüllt. Aber man muss sehen, dass ganz viel, was jetzt in Grundschulen passiert, im Ganztagesbereich passiert. Da passiert viel an der Schule. Dann gibt's bestimmte Lücken, die zum Beispiel der Mädchen- und Frauenladen Sieste füllt, die ja auch viel an der Sprache arbeiten, mit Frauen, mit Kindern, mit jungen Mädchen arbeiten. Also das glaube ich, ist wichtig zu verstehen, dass es, wir switchen da natürlich immer so ein bisschen hin und her, was machen die Mitgliedsverbände selber, ja, und was machen wir dann als Institution. Das Gleiche ist mit dem Sport. Es gibt natürlich Sportvereine, die sind bei uns Mitglied, die machen ein gutes Programm. Da ist jetzt nicht Aufgabe von uns, irgendwas dazwischen rein zu grätschen und da irgendwie konkurrenzmäßig unterwegs zu sein. Und wir kümmern uns eher so ein bisschen drum, zu überlegen, was gibt's an Bewegungsangebote, ich würde es jetzt gar nicht mal Sport nennen, was gibt's an Bewegungsangebote für die Menschen, die jetzt nicht den Weg in den Verein finden. Dann gibt's bei uns Vormittagsangebote auf dem Platz, es gibt Walking-Spaziergänge, also wo man einfach relativ ungezwungen einfach sich bewegt, wo immer Begegnung eine Rolle spielt, aber auch Bewegung eine Rolle spielt. Und so, glaube ich, muss man das sehen. Aber was mir jetzt noch ein Anliegen wäre, wenn es jetzt mal so langsam gegen Schluss geht. Sie haben vorher nach den wichtigen Personen gefragt. Jetzt mache ich das jetzt so ein bisschen im Abspann, wie auch immer. Also der geschäftsführende Vorstand, der so auch die Geschicke lenkt des Vereins, das ist ja neben mir da der Haidar Süssli, der Manfred Markowitzki und die Petra Schmitz. Wir vier sind sozusagen der geschäftsführende Vorstand. Dann gibt's noch einen beratenden Vorstand, der mit dazugehört. Und was man vielleicht an der Stelle auch noch sagen muss, wir haben ein enges Verhältnis, weil früher da die AG West auch, also früher hatte die AG West die die Rolle der regionalen Planungsgruppe West. Mhm. Und irgendwann hat man das dann getrennt und hat man gesagt, naja, es gibt in jedem Stadtteil eine RPG, also muss die auch irgendwie selbstständig sein. Also gibt's die RPG West, die ist aber natürlich sehr eng auch mit der AG West verbunden, mhm. weil man sich da gegenseitig unterstützt. Die RPG kümmert sich ja viel auch so um Stadtteilgestaltung im Bereich von Verkehr, im Bereich von Sicherheit, im Bereich von Stadtteilentwicklung im Sinne von Stadtplanung. Da machen wir dann manches nicht, das machen die dann. Und das mhm. ist dann auch gut so.
Ja. Gibt es auch so eine Zeitung eigentlich dann irgendwie? Also gerade Böfing zum Beispiel, das Bürgerblättle
gibt es. Genau, es gibt Pro West, das gibt es seit vielen, vielen Jahren. Seit einigen Jahren macht es die Lisa Landthaler mit ihrem Verlag, die das auch für Wieblingen macht. Da ist aber auch eine gute, enge Zusammenarbeit da. Das Provest kommt alle 2 Monate in jeden Haushalt und bietet auch, glaube ich, einen ganz guten Überblick über all das, was so im Ulmer Westen stattfindet.
Vielleicht den Punkt, den wir nochmal herausarbeiten müssen, weil vielleicht auch der ein oder andere Hörer das noch nicht so ganz verstanden hat. Ein wichtiger Punkt, den Sie gerade auch dargestellt haben, ist, glaube ich, wir reden zum einen über einen Verein, der quasi eine Meta-Instanz darstellt, und wir reden über die Vereine, die in diesem Verein Mitglied sind. Und die Vereine, die in dem Verein Mitglied sind, haben Angebot, aber umgekehrt der Verein, also diese Meta-Instanz, wie ich sie nenne, ist auch mit eigenem Angebot und mit in Kooperation mit dem anderen letztendlich Initiator.
Genau, also das so ist es eigentlich richtig dargestellt. Also das hat sich ein Stück weit natürlich auch verselbstständigt, weil wir dadurch, dass wir die Möglichkeit haben, auch die Mitarbeitenden haben, gute Mitarbeitende haben, tatsächlich auch ein guter Partner für Stadt und andere sind, um bestimmte Lücken zu füllen und das eine oder andere zu machen, was man vielleicht als Kommune nicht machen kann, wo man viel mit Ehrenamtlichen zusammenarbeitet, und da haben wir sicher unsere Stärken als Verein.
Ja. Wie ist eigentlich dann jetzt die Situation in den letzten 2 Jahren mit Corona gewesen? Da ist dann wahrscheinlich alles auch sehr schwierig geworden.
Ja gut, es war jetzt natürlich scheiße, wie überall anders auch. Ja. Aber das heißt dann, unser Verein ist dann losgelaufen. Wir haben die Leute unterstützt, wir haben Impftermine gemacht, wir haben Einkaufshilfen organisiert. Also das heißt, wir haben all das, was wir sozusagen nicht bedienen konnten, da mussten wir uns andere Felder finden, die den Menschen im Stadtteil genützt haben. Und ich glaube, das haben wir ganz gut hingekriegt. Und dann überall, wo freiluftmäßig irgendwas war, haben wir dann auch so, wie es die Regeln halt erlaubt haben, unsere Angebote wieder hochgefahren. Es trifft uns jetzt tatsächlich ein bisschen, eigentlich jetzt erst, auch was das Finanzielle angeht, tatsächlich erst im letzten Jahr hat es so richtig reingehauen. Über die Jahre selber sind wir ganz gut zurechtgekommen. Jetzt müssen wir uns wieder ein bisschen berappeln, aber wir haben wirklich auch treue Spenderinnen und Spender. Also wir haben so rund 100.000 Euro Spenden im Jahr. Das heißt Menschen, Firmen, Organisationen, Frauen, Männer, Clubs, Service, selbst unser Kaufhaus bringt ja auch so 10.000, 15.000 Euro im Jahr, weil die Menschen die Sachen spenden, die sie dahin bringen, und die sie holen, zahlen was dafür. Also ich glaube schon, dass wir da wieder gut Land gewinnen.
Gibt es ja dieses Jahr irgendwelche Termine, die man sich in den Kalender schreiben muss, gerade wenn man dann im Weststadtbereich sitzt, man sagt, hier großes Fest meinetwegen irgendwo an irgendeinem Ort, an irgendeiner Stelle, irgendeine Institution, oder wir haben schon gesagt, Ausstellungen sind. Gibt es irgendwie, wo man jetzt den Leuten sagen kann, Leute, diesen Termin schreibt euch in den Kalender, da ist was Besonderes im Ulmer Westen geboten.
Ja gut, jetzt irgendwie bin ich natürlich so auf den kalten Fuß erwischt. Also ich habe es vorher schon gesagt, großes Frühlingsfest, 13. Mai, das ist ein Samstag, wird irgendwie anfangen, 10, 11 herum, geht dann bis in den späten Nachmittag. Wir haben einen weiteren Geburtstag in unserem Café Blau. Das ist dann 13 minus 7 sind, ja, okay, jetzt komme ich an meine Grenzen. Das ist 6. wahrscheinlich am
13.7.6.
Genau, also Anfang Mai dann wieder Geburtstag im Café Blau. Aber da gehen Sie auf unsere Homepage, da schauen Sie in die Provest, das kriegen Sie mit in unseren Einrichtungen, dafür wird geworben. Und wie gesagt, zu allerletzt, heute Abend, 19 Uhr, Söflinger Straße 194, in unserem Haus der Dinge, Siegle, 4 Jahre Jubiläumsfeier.
Dann passt ja wunderbar auch die Sendung am heutigen Tag. Gibt es denn noch Visionen oder Ziele oder Wünsche noch, die jetzt der Geschäftsführungsvorstand, also auch Sie unter anderem, für die nächsten Jahre noch hat? Irgendwie tolle Ideen? Ist irgendwas im Plan oder im Werben?
Also gerade geht es ehrlicherweise ein bisschen darum, dass wir alles, was wir haben, ganz gut so über das nächste Jahr kriegen. Dann sozusagen uns auch von diesen Corona-Einbrüchen wieder erholen können, auch die Ehrenamtlichen alle wieder zurückkommen. Es sind neue dazugekommen, aber manche haben auch gemerkt, bei 2 Jahren Corona, ach, es geht vielleicht auch ganz gut ohne. Da freuen wir uns natürlich, wenn die wieder zu uns kommen. Und dann wird das Thema Armut im Stadtteil sicher noch mal eine Rolle spielen. Inflation, also auch das betrifft uns jetzt wiederum als Einrichtungen, weil wir da schon unterstützend auch für die Menschen unterwegs sind.
Ja, also auf jeden Fall Neues wird schon immer auf der Webseite veröffentlicht. Und wer sonst einfach Interesse hat, der kann sich gerne entweder bei Ihnen oder einfach sonst im Verein melden und gegebenenfalls Unterstützung oder irgendwie mitmachen, einfach dann bei Ihnen anmelden.
Genau.
Wunderbar. Die Uhr sagt 15:59 und 27:30 Sekunden. Heißt, wir sind auch schon wieder mit der Plattform durch. Kilian, sage ich ganz herzlichen Dank, dass Sie heute da waren, eine Stunde über die AG West sprechen konnten und ein bisschen Neues erfahren haben. Mein Name ist Michael Trost und ja, Sie waren nochmal kurz den Namen.
Ja, ich war Markus Kienle und ich habe mich gefreut, dass ich hier sein durfte.
Wir haben uns gefreut, dass Sie da waren. Sagen vielen Dank. Tschüss und bis bald.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.